So, die Zeit ist da, wir wollen beginnen. Es sind noch einige offensichtlich unterwegs. Die meisten oder fast alle sind inzwischen eingetroffen, das freut uns sehr. Ich werde ein paar Dinge allgemein zum Haus sagen und ein paar Dinge zum Kurs. Und dann werden wir beginnen. Wollen wir aber zuerst beten. Lieber guter Vater im Himmel, wir freuen uns, deine Kinder zu sein. Wir freuen uns aber auch über dein Wort, das du uns gegeben hast, über diese Offenbarung aus dem Himmel. Und wir wüssten sonst nichts von dir, wenn du dich uns nicht offenbart hättest. Und du hast dich zu verschiedenen Zeiten, durch verschiedene Menschen und Erlebnisse und vor allem durch dein Wort und deinen lieben Sohn offenbart. Und da bitten wir dich, dass du uns auch in dieser Woche mehr Licht schenkst, dass du uns begegnest in deinem Wort, dass du uns genügend Disziplin schenkst und auch ein großes Interesse und auch genügend Demut, uns unter das Wort zu stellen, damit du uns berühren könntest, begegnen könntest. Und wir wachsen dürfen im Glauben. Und hilf uns auch, uns gegenseitig zu erbauen. Wir danken dir, Herr Jesus, für diese herrliche Möglichkeit. Du wollest bitte mitten unter uns sein. Wir warten auf deine Gegenwart. Amen. Ja, ich habe ja jeden unten schon einmal gesehen, aber jetzt noch einmal von hier herzlich willkommen und begrüße alle zu diesem Bibelkurs, den wir haben wollen, Intensivkurs. Ich schätze mal, es wird ein Intensivkurs werden, der seinem Namen die Ehre macht. Aber wir sind ja dazu auch hergekommen. Ich wollte uns begrüßen hier im Bibelheim. Das Bibelheim ist mit dieser Absicht auch gebaut worden und in Betrieb genommen worden, dass hier die Bibel gelehrt wird, dass hier die Bibel oder das Wort Gottes zentral sein soll. Und um das Wort herum haben wir gute Gemeinschaft miteinander. Und das ist auch eine wertvolle Sache, dass wir Gemeinschaft miteinander haben. Ich weiß jetzt nicht die einzelne Motivation, warum wir hierher gekommen sind. Ich hoffe natürlich, dass wir ein echtes Interesse an den Psalmen haben. Aber die Gemeinschaft miteinander ist auch hat auch starke Anziehungskraft. Ich weiß das aus der Zeit, wo ich etwas jünger war und auch Bibelschule gemacht habe und auch an Intensivkursen teilnahm. Es war immer ganz etwas Großes, miteinander das zu erleben. Also Herr, ich habe lieb die Stätte deines Hauses und den Ort, da deine Ehre wohnt. Psalm 26, Vers 8. Vielleicht das zur Begrüßung und zur Einstimmung. Wir sind hier wirklich an einem Ort versammelt, wo Gottes Ehre wohnen soll. Das ist gleichzeitig auch eine Mahnung. Wir sind sehr viele bei diesem Kurs, ein sehr voller Kurs. Ich weiß nicht, ob es schon mal einen so vollen gab, mit 90 Personen. Wir wollen einige Dinge beachten, gerade auch weil wir so viel sind. Ich nenne auch einige Dinge einfach deswegen, weil manche zum ersten Mal. Bei uns in Frankenthal hat der Kurs neu begonnen, jetzt im September. Und von diesem neuen Kurs sind immerhin 30 Leute anwesend. Für manche ist es der erste Kurs hier. Wir werden verstärkt aufeinander Rücksicht nehmen müssen, weil das Haus so voll ist. Es sind einige kleine Kinder auch dabei. Da bitten wir auch entsprechend an den Abenden besonders mehr Ruhe. Wenn jemand etwas braucht, vielleicht Bettzeug vergessen oder irgendwas anderes, dann könnt ihr euch gerne an Simon Wiebe wenden. oder Ruben Ebersold oder auch an mich, ist egal. Wir werden, teilweise sind 7 bis 8 Personen für ein Bad, dann werden wir natürlich morgens uns entsprechend arrangieren müssen. Wenn jeder eine Viertelstunde braucht, sind es 2 Stunden. So früh will man wahrscheinlich nicht aufstehen. Also müssten wir einfach schauen, dass wir da auch aufeinander Acht haben. Die Ruhezeiten im Haus, ich wiederhole es einfach mal. Es gibt eigentlich die Hausordnung in jedem Zimmer, die bitten wir zu beachten. Vielleicht liest sie jeder noch einmal durch. Vor allem hier die Ruhezeiten zwischen 12 und 14 Uhr ist Mittagsruhe. Und ab 22 Uhr ist Nachtruhe. Ab diesen Zeiten sollte man vor allem die Fenster zulassen, wenn man singt oder manchmal unterhält man sich in einer Runde, wenn die Fenster gekippt sind, dann hallt das sehr in das stille Dorf hinein. Und wir wollen einfach auch nicht zum Anstoß sein für die Leute hier am Ort. Aber das steht ja auch drin, wenn wir das noch einmal durchlesen. Wird das genügen? Fotos machen, einige Fotos zu haben, wäre gut. Hier von dem Kurs oder auch sonst im Haus von dieser Woche. Aber wir wollen es so machen, dass es anderen nicht lästig wird. Wir wollen auch mit unseren Kräften haushalten. Am ersten Abend ist man überhaupt nicht müde. Aber wenn man nicht haushaltet mit seinen eigenen Kräften, dann ist man in der zweiten Wochenhälfte kaum noch zu brauchen. Und wir wollen durchgängig durch die ganze Woche unsere Aufmerksamkeit erhalten. Also dann uns selber disziplinieren. Jeder weiß sein Maß. Und entsprechend dann auch abends rechtzeitig zu Bett gehen. Grundsätzlich das Gemeinsame wollen wir dem Individuellen vorziehen in dieser Woche. Wir haben verschiedene Gruppen aus verschiedenen Gemeinden, sind wir hier beisammen. Und wir wollen einfach das Gemeinsame fördern. Wir haben Geschwister aus Hamsiek, aus Weingarten, aus Weinsberg, aus Halver, aus Gladbach, Urbach, Saarbrücken. Habe ich noch jemand vergessen? Birkenfeld, Weilerbach, Grünberg. Bitte? Aus Frankenthal, ja. Aus Albisheim, genau, Stefan. Aus Neu-Ulm. Aus der Schweiz. Ja, eine bunte Gruppe und ich denke, wir werden uns zusammenfinden und gute Gemeinschaft miteinander haben, wenn man nicht sich individuell zurückzieht. Und man kann immer neue Leute kennenlernen, ist immer ein großes Vorrecht. Und das finde ich an diesen Kursen gerade das Gute. Ich hatte mir selber mal vorgenommen, jedes Mal mindestens einen neu kennenzulernen. 2 ist auch noch besser, aber so, dass man auch den Namen behält und etwas noch weiß über diese Person. Und mit der Zeit erweitert sich der Bekanntenkreis und man profitiert sehr davon. Thomas, du wirst schon ganz viele Menschen kennen. Ja, grundsätzlich auch noch etwas mit auf den Weg für diese Woche. Das hat mein Vater uns mal empfohlen, als wir vor 30 Jahren auch mit einem Intensivkurs in Korntal waren. Er wusste, was unser Problem ist wahrscheinlich und hat uns empfohlen, wir sollten, wenn wir in Gemeinschaft mit anderen Leuten sind, Fragen stellen und nicht selbst erzählen. Natürlich, wenn man eine Frage gestellt bekommt, muss man antworten, aber bitte nur dann. So, und dann haben wir uns darin geübt, Fragen zu stellen und Interesse für den anderen zu entwickeln. Und das gab auch eine gute Gemeinschaft. Aber das ist dann niemals so, dass man dem anderen lästig wird und auf den Geist geht. Ja, ein paar Buchempfehlungen, nicht viel. Ich wollte einfach auf die Bibliothek hinweisen, die wir hinten haben. Wenn jemand ein Buch ausleihen will, ist das gut, kann er das tun. Am besten dann nicht wieder zurückstellen, sondern auf den Tisch legen. Wir können uns da eintragen in diesen Zettel und dann nachher das Buch auf den Tisch einfach legen. Es wird später einsortiert an die richtige Stelle wieder. Weil manchmal weiß man nicht genau, wo war das denn und wo stand das dann, und dann stehen nachher die Bücher durcheinander. Deswegen einfach auf den Tisch, es wird später gemacht. Hier, ich habe zu Hause ins Regal gegriffen, Psalmenauslegung von Helmut Lamparter. Wer hier reinschauen will, über jeden Psalm eine kurze Auslegung. Ist manchmal sehr schön und wertvoll in altdeutscher Schrift, das kann man dann auch gleich üben. Dann habe ich hier noch ein kleines Büchlein. Ich weiß nicht, ob es das hier in der Bibliothek gibt. Wer will, kann reinschauen. Die Psalmen, das Gebetbuch der Bibel, hat Dietrich Bonhoeffer hat eine kleine Schrift verfasst und das so genannt. Die Psalmen, das Gebetbuch der Bibel. Und er beginnt dort, wo die Jünger den Herrn bitten: Herr, lehre uns beten. Und sie sprechen dieses, weil sie und geben damit zu, bekennen damit, dass sie selbst nicht beten können. Das ist verwunderlich zunächst einmal, dass das die Jünger Jesu sind, die das so sagen. Aber sie legen diese Worte uns auch in den Mund. Sie müssen beten lernen und wir auch. Wir meinen oft, wenn das Herz voll ist, geht das von alleine. Wir brauchen nur ein volles Herz. Und dann, wenn das überquillt, dann wird ein Gebet daraus. Aber so schnell und so einfach geht das dann doch in der Praxis nicht. Uns fehlen manches Mal, zumindest geht es mir so und anderen wohl auch, fehlen uns die richtigen Worte, um den Herrn anzusprechen, um ihn gebührend anzubeten oder auch um Recht zu beten, zu bitten. Und oft sind die Gebete dann sehr arm. Wir fühlen viel, aber wir sagen wenig, weil uns die Worte fehlen. Und wir beobachten es im Moment gerade an unserem kleinen Enkel. Das Herz ist voll. Irgendwie spürt man es, er will was, aber sagen kann er gar nichts. Und so quält sich dieser kleine Mensch, vermute ich mal, weil ihm Worte fehlen. So, das Herz wäre schon bereit, was zu sagen. Irgendeinen Willen hat er, gestikuliert auch, aber Worte sind keine. Und so ist die Aufgabe, ihm Worte zu geben, Worte zu lehren, die er gebrauchen kann, um das auszudrücken, was im Herzen vorhanden ist. Wir beobachten dasselbe ja auch bei alten Menschen. Wenn die geistigen Kräfte nachlassen, dann benutzen sie oft immer dieselben Worte, die sie haben, die sie kennen, und viele Worte sind weg. Und die Gedanken zerstreuen sich und dann bündeln sie das in bekannte Worte und dann sind es oft immer wieder dieselben Worte. Oder sie benutzen fremde Worte, vorgefertigte Formulierungen. Und wir dürfen es nicht zu schnell als Floskeln abtun, so dass es, das ist nicht gedankenlos, das ist einfach, das Herz ist voll und diese Worte sind vorhanden. Und ganz oft beten so alte Geschwister dann auch Psalmen oder Lieder, Liedverse, Liedstrophen. Und das größte Beispiel ist uns sicher Jesus am Kreuz, wo er aufs Äußerste herausgefordert ist. Dann betet er auch Psalmworte, betet er Worte aus dem Psalm 22, diesem Leidenspsalm, den er offensichtlich auswendig kannte, mit dem er sich ganz identifizieren konnte. Und das ist auch kein Wunder, weil die Psalmen haben eine enorme Wirkungsgeschichte. Man wünscht sie einander oft, man lernt sie auswendig, man vertont sie und singt miteinander. Man nimmt sie als Motto immer wieder auch bei Hochzeiten, als Motto fürs Leben und so weiter. Sie liefern uns einfach den Stoff und die Sprache für unsere Gebete. Und Dietrich Bonhoeffer weist auch darauf hin, das Kind lernt sprechen, weil der Vater zu ihm spricht. Es lernt die Sprache des Vaters. Und genauso ist es auch mit den Psalmen. Da hat Gott, der Herr, uns in seinem heiligen Buch vorgefertigte Worte gegeben, mit denen wir uns sehr gut identifizieren können. Jeder findet dort in seiner Lebenslage irgendetwas, was für ihn genau zutrifft und passt. Und deswegen werden die Psalmen vielleicht wie kein anderes Buch der Bibel geliebt. Und mein großer Wunsch ist für mich selbst auch, weiß nicht, mit welchen Erwartungen wir hergekommen sind, aber die Erwartung auch für uns alle wäre, dass wir in dieser Woche beten lernen, auf jeden Fall einen Zugewinn hätten für unsere Gebete, die persönlichen, aber auch für unsere Gebetsstunden. Ansonsten beinhalten die Psalmen natürlich auch viel Interessantes und Staunenswertes. Wir haben gestern Abend am Abendbrotstisch uns schon etwas unterhalten mit Bruder Thomas Jettel. Wir werden das einzeln betrachten und uns gemeinsam, denke ich, auch sehr daran freuen. Ich wünsche uns allen einen gesegneten Kurs. Thomas, ich übergebe an dich.
Vater, wir danken dir, dass wir zusammen sein dürfen und dieses siebte Buch betrachten dürfen oder diese fünf Bücher. Danke, Herr, dass du uns sie gegeben hast und wir wollen in Ehrfurcht uns damit befassen. Wir beten, dass du uns hilfst, dass wir diese Bücher verstehen und die Botschaft und es uns zu eigen machen, wie wir jetzt auch schon gehört haben. Wir bitten um deine Kraft und deine Gnade. Amen. Ja, ich möchte Sie auch alle herzlich begrüßen. Zu diesem Studium in den Psalmen. Ihr habt schon gesehen an der Tafel die Worte der Psalter, ein Lied über den Bund Gottes mit David. Ich möchte beginnen mit Psalm 86, Vers 8 bis 10. Das ist das Zentrum vom Zentrum des Psalters. Es gibt ja fünf Bücher und das dritte Buch ist das Zentrumsbuch. Und von dem Zentrumsbuch ist der Psalm 86 das Zentrum. Und von dem Psalm 86 ist die Verse 8 bis 10 das Zentrum. Wir werden das später dann noch erklären, wie man auf das Zentrum kommt überhaupt. Also ich möchte damit beginnen, weil es sind sehr schöne Verse. Psalm 86, Vers 8. Keiner ist wie du, mein Herr, unter den Mächtigen. Und nichts gleicht deinen Werken. Alle Völker, die du gemacht hast, werden kommen und huldigen vor dir, mein Herr, und deinen Namen verherrlichen. Denn du bist, denn groß bist du und wundertuend. Du, Gott, du allein. Es ist schon interessant, dass so im Zentrum der Psalme steht, Gott, du allein. Du allein. Und das soll auch bei uns so sein. Wir wollen Gott ins Zentrum stellen. Es geht hier zuerst mal was Einleitendes. Das ist hier bei mir Römisch 1. Wenn ihr möchtet, könnt ihr schon mitschreiben, diese Punkte. Die Überschrift, die hebräische Überschrift zu diesem Buch heißt Tehillim. Lobgesänge, Lobpreisungen. Nun, auch wenn nicht alle 150 Psalmen Loblieder sind, im engeren Sinn, so dienen sie doch zum Lob Gottes, zur Verherrlichung Gottes. Alle sind zur Verherrlichung Gottes geschrieben. In der griechischen Übersetzung zum Psalter, also es gibt ja eine griechische Übersetzung des Alten Testaments, die schon sehr alt ist, schon aus vorchristlicher Zeit. Man nennt sie oft die sogenannte Septuaginta, weil 70 Leute daran beteiligt gewesen sein sollen, sie zu übersetzen. Aber das ist nicht erwiesen, dass so ist, das ist eine Sage. Also in der griechischen Übersetzung des Alten Testamentes heißt dieses Buch Biblos Psalmoi. Biblos heißt Buch und Psalmoi heißt Loblieder, das Buch der Loblieder. Daher kommt überhaupt unser Name Psalm und Psalter. Das lesen wir in Lukas 20, Vers 42, im Buch der Psalmen steht geschrieben, Lukas 20, Vers 42. Da steht das auch so, Biblos Psalmoi. Auch in Lukas 24, Vers 44, wo der Herr Jesus den Emmaus-Jüngern aus den Schriften von ihm berichtet hat, was von ihm geschrieben steht. Da heißt es auch, aus den Büchern der Psalmen, Psalmoi, hat er gesprochen. Und auch in Apostelgeschichte 1, Vers 20 kommt das vor, dieser Ausdruck, Buch der Psalmen, also von daher der Name, Psalm. Also Psalmoi im Griechischen sind Lieder zum Saitenspiel gesungen. Also Psalein, Psalo, erklingen, mit Saitenspiel erklingen. Singen mit Liedern, die mit dem Saitenspiel gesungen sind. Deshalb das Wort hier im Griechischen. Es geht hier um Poesie. Poesie, das ist also hier der Teil, mit dem wir uns beschäftigen aus dem Alten Testament. Das wird im Alten Testament genannt die Schriften, das heißt die dichterischen Schriften. Das Alte Testament wird ja in drei Teile geteilt. Das Gesetz, die Tora, das sind die fünf Bücher Mose. Die Propheten, das sind die kleinen, die vorderen Propheten und die hinteren Propheten. Die vorderen Propheten beginnen mit Josua und dann geht's weiter bis Samuelbüchern und so weiter. Die hinteren Propheten sind die großen Propheten, Jesaja, Jeremia, Hesekiel und dann kommen die 12 kleinen Propheten. Also Tora, die fünf Bücher Mose, dann die Propheten und dann die Schriften. Und der Teil, mit dem wir uns befassen, sind die Schriften. Dichterische Schriften, dazu gehören Hiob, Psalme, Sprüche, Prediger, interessanterweise auch Bücher wie Ruth und Daniel sind auch da eingereiht unter den Schriften. Es geht hier also, wenn wir uns mit dem Psalter befassen, um Dichtung, Poesie. Das deutsche Wort Dichtung sagt schon alles. Es wird etwas verdichtet. Zuerst wird gedichtet, das heißt in konzentrierter Form wird Botschaft vermittelt mit verdichteter Sprache. Und diese Dichtung wurde oft gesungen. Bei Dichtung ist wichtig, nichts Unnötiges wird gesagt. Auch im Deutschen, wenn wir irgendwelche Gedichte lesen, die Gedichte mit Stil, ja, die noch wirklich was, die echten Namen Gedicht verdienen, das sind Worte, wo nichts Unnötiges gesagt wird, konzentrierte Botschaft also. Und wie das so oft war, wurden Gedichte also vertont, schon damals, so dass wir also hier es auch mit Liedern zu tun haben. Der Psalter ist ein Liederbuch. Das Liederbuch des Alten Testaments, das auch übrigens im Neuen Testament verwendet wurde. Auch da hat man aus den Psalmen gesungen. Die neutestamentliche Gemeinde hat also das übernommen. Lieder prägen ohnehin unser Denken sehr stark. Auch das merken wir auch. Die Lieder, die wir in den Gemeinden singen, die prägen uns oft mehr als die Predigten, die wir hören. Von daher haben wir also es mit einem sehr, sehr wichtigen Teil des Wortes Gottes zu tun. Hier sind Lieder, Gedichte in konzentrierter Form. Die müssen auch durchdacht sein. Das heißt, wenn man sich hinsetzt und ein Lied schreibt, ein Gedicht schreibt und das dann vertont wird, muss man das sehr gut durchdenken. Und Gott hat uns ja geschaffen zum Denken. Deshalb sollen wir denken. Der Text ist das tragende Element im Lied, so dass Gott es nicht für würdig erachtet hat, uns die Melodie zu überliefern, aber den Text. Also er hätte ja auch ein Notenbuch gleich dazulegen können zur Bibel, aber das hat er nicht getan. Ja. Er hat uns nur die Texte überliefert von diesen Liedern. Auch das beweist, dass beim Lied das Wichtigste der Text ist. Das tragende Element des Liedes. Das wird dann unterstrichen durch die Melodie und durch die Wortbetonung, einzelne Wortbetonung, denn durch die Melodie werden ja auch Wörter betont. Wenn die Melodie zum Beispiel ein bisschen steigt, in die Höhe geht, dann wird es betonter, dann wird es wichtiger. Und oft ist es so, dass in einem Lied, wenn der Gottesname kommt, dann geht es rauf, ja. Lobe den Herrn, ja, lobe den, da ist das zwar der Artikel schon hoch, aber das ist vielleicht die Einleitung zu dem Hauptwort, den Herrn, ja, aber im Hebräischen gibt es keinen Artikel in dem Sinn, kein eigenes Wort für Artikel, es gibt schon Artikel, aber kein eigenes Wort für den Artikel, der wird einfach angehängt vorne, also da ist es noch leichter für den Dichter dann raufzugehen mit der Stimme, wenn jetzt Gott vorkommt, ja, im Lied. Also die Melodie unterstreicht den Text und betont gewisse Wörter und gewisse Wörter werden wiederholt, kommen öfters vor. Wir werden das auch sehen, wenn wir uns dann mit einzelnen Psalmen befassen, wie oft das Wort Yahweh, der Herr, vorkommt in gewissen Psalmen. Und das Lied macht einen Text feierlich. Das ist auch ganz wichtig. Es ist was anderes, ob ein Text nur einfach gelesen wird oder ob ein Text gesungen wird. Und interessant ist, dass in der Synagoge, wenn Bibeltext gelesen wird, dann ist der Vorleser, der liest so nicht einfach monoton, sondern der liest fast wie ein Gesang, ja. Also ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt, wenn ein Rabbiner einen hebräischen Text vorliest aus der Bibel, ja, dann singt er das fast. Ja, also das wird feierlich vorgelesen. Und was auch wichtig ist, also nicht oberflächlich, das werden wir merken in den Psalmen, hier ist nichts Überflüssiges und nichts Oberflächliches, wie das leider in manchen modernen Liedern ist. Die Oberflächlichkeit nimmt zu und nimmt überhand heutzutage bei gewissen Liedern. Das ist wahrscheinlich deshalb, weil das Glaubensleben oberflächlicher wird, dann werden auch die Lieder oberflächlich. Aber in den Psalmen werden wir sehen, das sind sehr tiefgehende Lieder. Und inhaltsreich. Das heißt, es sind nicht einfach stereotype Wiederholungen. Es gibt zwar Wiederholungen, aber nicht stereotyp. Die Wiederholungen sind so, dass eine Unterstreichung stattfindet. Nicht einfach nur, dass dasselbe nochmal gesagt wird. Manchmal gibt es auch Refrains, die vorkommen in den Psalmen. Wir werden das auch noch sehen. Aber nicht so häufig. Bei uns, in unseren Liedern kommen sehr häufig die Refrains, aber die sind relativ selten, außer Psalm 136. Da ist natürlich ein Refrain, der ständig vorkommt, aber das hat auch einen Sinn dort. Ist ganz bewusst gemacht, aber das ist selten gemacht. Also inhaltsreich, und wenn man schaut, was da alles gesagt wird in einem Psalm, in einem Lied, dann staunt man. Das sollte auch uns helfen, natürlich für unsere Lieder, dass wir unsere Lieder, die wir dichten, komponieren, dass wir das abschauen. Keine unnötigen Wiederholungen. Ja. Ein Refrain-Psalm von den 150, einer, wo ständig Wiederholung ist, ja, denn seine Gnade oder seine Güte währet ewiglich. Aber das soll dort weiter klingen in den Ohren, das ist hier ganz bewusst. Aber ansonsten ist es nicht so stark mit Refrains. Wenn ihr fertig seid, kann ich weitermachen. Ist wichtig, dass wir mitschreiben. Ich habe sehr viel, was ich so vorbereitet habe, was ich gar nicht aufschreiben konnte. Vieles also ist auch gar nicht elektronisch vorhanden, sondern nur in meinen Zetteln, irgendwelchen so kleinen Zetteln hier. Und von daher, bitte verlassen Sie sich nicht darauf, dass man irgendwas bekommt von dem Prediger oder Lehrer. Ja. Diese Woche müssen wir viel mitschreiben. Die neutestamentliche Gemeinde, das habe ich schon gesagt, trat bezüglich der Lieder in die alttestamentliche Tradition ein. In dem Text von Egelkraut, den Sie gelesen haben vielleicht, da haben Sie das auch wahrscheinlich gelesen. Er hat das auch betont, dass also die Gemeinde des Neuen Testamentes tatsächlich die alttestamentlichen Lieder verwendet hat. Das merkt man allein schon, wie sie beten, zum Beispiel in Apostelgeschichte 4, Vers 25, als sie dort zusammen waren im Gebet, da hat niemand gesagt, jetzt suchen wir ein gutes, passendes Lied noch zu unserem Gebet, sondern als da gebetet wurde, wurde ein Psalm gebetet, ja, aus einem Psalm zitiert, das Psalm 2. Und man hat diesen Psalm offensichtlich auswendig gekonnt und wurde zitiert. Wahrscheinlich war das auch ein Lied schon, das man gesungen hatte, auch schon unter Christen. Weil man sich bewusst war, hier ist was ganz Wichtiges über den König, den Sohn Davids, geschrieben. 1. Korinther 14, Vers 26. Ich bräuchte übrigens Leser in dieser Woche. Also wenn ich Bibelverse sage, wenn wir irgendjemand haben, der schnell Bibelverse aufschlagen kann, dann darf er sie gleich vorlesen. Also kann jemand vorlesen, 1. Korinther 14, Vers 26. Danke. Jeder von euch hat etwas, einen Psalm. Jeder von euch hat etwas. Ein Psalm, das Wort Psalm ist hier verwendet im Sinne von Lied. Ein Lied, also mit Saitenspiel gesungen. Aber man hat das Wort auch verwendet, weil man ja schon 150 von dieser Sorte hatte in seiner Bibel. In der alttestamentlichen Bibel, die Leute schon hatten. Also deshalb ist es sehr gut möglich, dass Leute also auch in den Versammlungen aus den Psalmen was vorgesungen hat. Jemand hatte einen Psalm, hatte auch dazu vielleicht eine Melodie komponiert oder er hat es von jemand anderen bekommen, die Melodie, und hat das dann vorgesungen. Zur Erbauung der Gemeinde und zur Ehre Gottes. Auch in Epheser 5, Vers 19, kann auch jemand lesen, Vers 19 und Vers 20. Epheser 5.
Und redet zu euch untereinander in Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt und
Hier werden verschiedene Arten genannt von Liedern, geistliche Lieder, Psalmen, also Loblieder. Und auch in Kolosser 3, Vers 16, das habe ich gerade vor mir, das Wort Christi wohne reichlich in und unter euch, indem ihr euch untereinander in aller Weisheit lehrt und mahnt, auch mittels Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Hier dieselben drei Wörter, Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern. Auch Apostelgeschichte 16, Vers 25, dort ist die Rede von Paulus und Silas im Gefängnis. Dort heißt es, sie lobten Gott, und das Wort, das dort verwendet wird, heißt, sie sangen einen Hymnus, einen Lobeshymnus. Auf Griechisch dort. Sie sangen einen Lobeshymnus. Wahrscheinlich einen von denen, die sie sowieso auswendig kannten. Also das zeigt auch, die Gemeinde kannte Lieder auswendig, wie wir auch ja viele Lieder auswendig können. Ich habe einen Bruder kennengelernt vor vielen Jahren, er wohnt gar nicht so weit weg von hier, von dem hieß es, er kann 1000 Lieder auswendig. 1000 Lieder auswendig. Da habe ich nur gestaunt. Egelkraut hat uns darauf aufmerksam gemacht in seiner Einführung zu den Psalmen, dass die Mönche im Mittelalter pro Woche 150 Psalmen beten mussten. Also das ganzen Psalter. Wenn man sich das aufteilt auf 7 Tage, also dann braucht man mindestens 20 bis 25 Psalmen pro Tag, haben sie durchgebetet. Ja, die hatten natürlich Zeit. Von 4 Uhr bis 6 Uhr am Morgen wurde sowieso gebetet, oder? Aber da haben sie also, das war eins von den Dingen, die sie machen mussten, jede Woche die Psalmen durchbeten. Jetzt weiß man auch, warum Luther die Psalmen so gut kannte, wenn er sie jede Woche gebetet hat. Ja, dann kennt man die Sachen schon. Der hatte natürlich kein Internet, auch kein Handy. Die hatten also noch Zeit, diese Mönche. Die Erfahrung des Einzelnen mit Gott ist nicht Privatsache. Ja, wir lernen hier in den Psalmen, lernen wir, dass Gebete nicht Privatsache sind. Gebete sind auch für die Öffentlichkeit gedacht. Und David hat das gewusst und hat das auch ganz bewusst getan. Seine Gebete, die er zwar sicher zuerst mal im Privaten gebetet hat, die hat er aber dann öffentlich gebetet. Das heißt, er wollte, dass die anderen wissen, was er zu Gott betet. Nicht, um die anderen gleich zu belehren, sondern Gebete, so, immer die meisten, so, oder viele Psalmen sind ja Gebete. Ja, nicht alle, aber sehr viele. Und die Gebete sind, die waren schon an Gott gerichtet, aber man wusste auch, wenn man betet, dann wird der andere auch erbaut, obwohl es nicht eine Predigt ist. Ja, also, ich höre gerne, wenn andere beten, und ich bin froh, wenn ich es verstehe. Wenn ich unterwegs bin in Russland oder in der Ukraine oder so, dann verstehe ich die Gebete nicht, und dann denke ich mir oft, wenn ich jetzt nur verstehen könnte, was die beten. Ja. Das wird mir meistens nicht übersetzt, wenn gebetet wird. Ja. Aber ich hätte es gerne gewusst. Ich lerne so viel durch die Gebete der anderen. Und Gebete sind, also wir sollen öffentlich beten, damit auch nicht nur Gott die Ehre bekommt, sondern auch, damit die anderen hören, was ich zu Gott bete, was ich zu Gott sage. Und das wird sie wieder ermutigen, auch so zu beten. Bruder Herbert Janssen hat mir mal gesagt, er hat sich das zum Ziel gesetzt, schöne Gebete aufzuschreiben. Einfach notieren. Wenn er irgendwo was liest oder hört von ein wertvolles Gebet, dann nimmt er sich das, schreibt er sich das auf und sagt, das möchte ich auch beten. So möchte ich das, dieses Gebet mache ich zu meinem Gebet. Und ich habe das dann angefangen, habe das auch gemacht, wenn ich gemerkt habe, ein gutes Gebet, ein Gebet, wo mir wirklich, dass ich mir auch als zu meinem Gebet machen möchte, habe ich mir notiert. Ja. Zum Beispiel war das eine, in Philemon steht einmal geschrieben, die Herzen der Heiligen sind durch dich erquickt. Sind erquickt durch dich, lieber Bruder. Und dann betet einer, Herr, mach mich auch zu einem Menschen, durch den die Herzen der Heiligen erquickt werden. Das möchte ich beten. Das habe ich mir notiert. Das ist ein Gebet, das ist wertvoll. Ja. Also durch diese Gebete soll das Volk Gottes ermutigt werden. In Psalm 11 zum Beispiel lesen, es ist Psalm 111, das kann nur Psalm 111 sein. Psalm 111, Vers 4 bis 6, also bitte korrigieren. Psalm 111, Vers 4 bis 6, er schuf ein Gedenken an seine Wundertaten. Gnädig und barmherzig ist der Herr. Er gab Speise denen, die ihn fürchteten. Er gedenkt ewiglich seines Bundes. Die Kraft seiner Taten tat er kund seinem Volk, um ihnen zu geben das Erbteil der Völker. Gott schuf ein Gedenken an seine Wundertaten. Gott möchte, dass man sich erinnert an seine Taten. Und ein Mittel, um sich zu erinnern an die Taten Gottes, sind Psalme, zum Beispiel Psalm 104, Psalm 105, Psalm 106. Die Taten Gottes in der Schöpfung und in der Geschichte sind da niedergeschrieben nach der Reihe. Und so schafft Gott ein Gedenken an seine Wundertaten durch gewisse Psalmen oder Gebete oder Lieder. Psalm 102, Vers 18 und 19 lesen wir, er wird sich wenden zum Gebet der Entblößten und ihr Gebet wird er nicht verachten. Das wird aufgeschrieben werden für das spätere Geschlecht und sein Volk und ein Volk, das erschaffen werden soll, wird den Herrn preisen. Also, hier geht es darum, dass Gott das Gebet der Gläubigen nicht verachtet. Und dann heißt es weiter, das wird aufgeschrieben werden für das spätere Geschlecht. Es wird aufgeschrieben werden, sodass andere dann auch dran denken und den Herrn preisen. Also deshalb bitte seien wir mutig und beten wir. Auch in der Öffentlichkeit. Das ist wichtig, nicht nur für Gott, sondern auch für die anderen Gläubigen. Beten wir in der Öffentlichkeit. Beten wir zu Gott, predigen wir nicht die anderen an im Gebet. Dazu ist darf das Gebet nicht missbraucht werden. Das wäre pharisäisch. Sondern wir beten wirklich zu Gott. Aber Gebet ist nicht nur Privatsache. Und Psalm 78, die Verse 1 bis 11. Sehr eindrücklich hier in diesem Psalm. Horche mein Volk auf meine Weisung, neigt euer Ohr zu den Worten meines Mundes. Ich werde meinen Mund auftun in Gleichnisrede, hervorströmen lassen Rätsel aus alter Zeit. Was wir gehört und gelernt haben, was unsere Väter uns erzählt haben, wollen wir nicht vorenthalten ihren Söhnen, dem künftigen Geschlecht zu erzählen das Lob des Herrn. Und seine Stärke und seine Wundertaten, die er getan. Denn er richtete ein Zeugnis auf in Jakob und er setzte eine Weisung fest in Israel, also eine Lehre, eine Tora heißt es hier im Hebräischen. Er setzte eine Lehre fest in Israel. Er gebot unseren Vätern, sie kundzutun ihren Söhnen, damit ein späteres Geschlecht erkenne, die Söhne, die geboren würden und die sie aufständen und sie ihren Söhnen erzählten, dass sie ihr Vertrauen setzen auf Gott und nicht vergessen die Taten des Mächtigen und seine Gebote befolgten und nicht würden wie ihre Väter ein trotziges und widerspenstiges Geschlecht, ein Geschlecht, dessen Herz nicht gefestigt und dessen Geist Gott nicht treu war. Also in der Einleitung zu diesem langen Psalm dann, in der Einleitung macht er schon klar, Gott hat ein Zeugnis aufgerichtet, er setzte eine Weisung fest in Israel und er sagte, dass man das weitergeben soll, kundtun der nächsten Generation. Also die Lieder sind auch für die nächste Generation. Die Lieder, die wir machen, sind für unsere Kinder auch. Unsere Kinder werden die Lieder, die wir machen und singen und die wir ihnen vorsingen, die wir mit ihnen beim Mittagstisch singen und so weiter, die werden sie prägen. Das wird geistliches Leben mehr prägen als die Predigten, die diese Kinder hören werden. Also man sieht auch hier die Wichtigkeit dieser Lieder. Übrigens nicht der Rhythmus, so ein Nachtrag hier noch, was ich mir notiert habe, nicht der Rhythmus ist wichtig. Im Gegenteil, der Rhythmus sollte in einem Lied ganz, ganz im Hintergrund sein, denn der Rhythmus ist sehr dominierend und stimulierend. Und die hebräische Musik, das war nicht eine Musik, wo der Takt mit Rhythmusinstrumenten geschlagen wurde. Es gab zwar Rhythmusinstrumente, aber die wurden anders eingesetzt als unsere. Ja? Also zum Beispiel ein Zimbel oder eine Tambourin, wenn das geschlagen wird, dann nicht um einen durchgehenden Beat zu schlagen. Das ist absolut fremd dem israelitischen Liedgut. Und auch im Alten Testament war das nicht so, sondern das war zu gewisse Sachen, wo betont wurde, dann wurde die Pauke geschlagen, ja, oder ein anderes Instrument. Aber ansonsten, also dieser durchgehende Beat da ist, oder dieses durchgehende Z, 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 das ist ganz heidnisch. Das ist überhaupt nicht hebräisch und überhaupt nicht göttlich. Ja. Das hat sich aber interessant, dass sich gerade die heidnischen Musikelemente, die haben sich durchgesetzt in der Gemeinde Jesu, in vielen Gemeinden, sind körperstimulierend interessant, das festzustellen. Die Menschen sind körperbetont, sie leben für ihren Bauch, für die Gefühle, nicht aus dem Kopf heraus. Gott will, dass wir aus dem Kopf leben. Der Kopf ist das Herz in der Bibel, das Zentrum. Des Menschen ist sein Denken. Und in den Psalmen wird unser Denken angesprochen, nicht unsere Gefühle. Gefühle sind immer Folge von Denken. Nachdem man gedacht hat, empfindet man oder fühlt man, aber nicht vorher. Das nur nebenbei. Nicht, was man fühlt, während man singt, ist wichtig. Manche Leute wünschen sich ein Lied, weil sie so etwas Schönes fühlen, wenn man das Lied singt. Das ist falsch. Das darf nicht sein. Ja, man wünscht sich nicht deshalb ein Lied, dass das gesungen wird, weil man sich dann so schön fühlt, sondern weil Gott geehrt werden soll und weil der Inhalt des Liedes erbaulich ist und zu Gott hinführt. Das soll uns bewegen. Die Musikbegleitung übrigens, wir haben ja auch so Musikinstrumente, die angegeben werden, zum Beispiel auf der Gittit und verschiedene, so in den Einleitungsversen zu den Psalmen, wird manchmal auch ein Musikinstrument erwähnt, manchmal weiß man nicht genau, was gemeint ist, aber was wichtig ist, die Musik ist immer begleitend und nicht bestimmend. Also nicht die Musik bestimmt den Psalm, wenn er gesungen wird. Begleiten heißt also leicht unterstützend. Und das sind meistens Zupfinstrumente gewesen, die hier verwendet wurden, also auf der Laute, auf der Gitarre. Übrigens, die Gitarre ist kein Schlaginstrument. Man darf nicht die Gitarre missbrauchen als Schlaginstrument. Gitarre muss gezupft werden, ist ein Zupfinstrument. Ja? Auf der Gitarre wurde begleitend, auf der Harfe und so weiter. Und das ist, dann kommt der Text stark zum Ausdruck. Gut, das war ein bisschen einleitend. Hier noch die Bezeichnungen. Was haben wir da für Bezeichnungen? Erstens Mismor David zum Beispiel. Mismor Le David, das heißt ein Psalm von David. Mismor ist hier das Lied mit Instrumentalbegleitung. Mismor kommt 57 Mal vor. Oder das Wort Sir, beziehungsweise im Hebräischen Shir, ja, Shir, 27 Mal, ist das ganz normale Wort für Lied. Das auch wir verwenden, wenn wir Lied sagen. Ja, kommt 27 Mal im Titel vor, ein Lied von David zum Beispiel, ja, ein Schier. Weniger oft kommt vor Maskil, ein Maskil, 13 Mal. Also ich habe jetzt nicht nachgezählt, ich hätte das sollen, aber ich habe die Zeit nicht genommen. Aber ich habe die Zahlen übernommen von einem der Autoren, die ich verwendet habe, ich weiß nicht mehr. Maskil 13 Mal. Was ist ein Maskil? Da ist man sich nicht ganz sicher über die Bedeutung dieses Wortes, aber wahrscheinlich ist gemeint ein Lied zum Nachdenken. Ein lehrhaftes Lied, wo man dann darüber nachdenken soll. Das ist interessant, dass also schon da werden wir aufgefordert, Lieder sind nicht einfach da, um eine Stimmung zu erzeugen, sondern Lieder sind dazu da, um nachzudenken, zum Nachdenken anzuregen. Lehrhaftes Gedicht, Maskil. Das nächste ist Michtam oder Miktam, je nachdem, wie man es ausspricht. 6 Mal kommt das vor. Da ist man sich nicht sicher, was das bedeutet. Es kommt von dem Wort bedecken und sühnen. Vielleicht ein Lied, das dahin führt, dass man an das denkt, was Gott getan hat durch sein Sühneopfer. Es ist nicht klar, ein Michtam. Meistens wird übersetzt, ein Michtam wird gar nicht übersetzt, oft in den deutschen Übersetzungen, weil die Übersetzer nicht wissen, was gemeint ist. Vielleicht ein Lied, das das Sühnen des Opfers oder das vielleicht begleitet wurde oder das gesungen wurde, begleitend zu einem Opfer, das dargebracht wurde. Vielleicht, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Fünftens, Tefillah, das ist klar das Wort, das heißt Gebet. 5 Mal heißt es im Titel ein Gebet, obwohl es viel, viel mehr Gebete gibt, aber 5 Mal wird das im Titel einfach schon gesagt. Und sechstens, Tehillah, ein Loblied, so wie ja auch die hebräische Überschrift über den Psalter. Tehillim, die Loblieder. Natürlich gibt es viel, viel mehr Loblieder als 5, aber 5 Mal steht das einfach so da im Titel bei den Psalmen. Und 1 Mal steht ein Shigayon. Shigayon, weiß man nicht, was es heißt, kommt von dem Wort umherirren oder wandern. Das könnte entweder ein Klagelied bedeuten, weil die Seele so umhergeirrt ist und dann ist sie in ein Klagen gekommen, vielleicht deshalb, oder einfach ein feierliches Lied, das ist im Psalm 7 kommt das vor. Nur dort. Das ist jetzt für uns nicht so von großer Bedeutung, aber es ist gut, wenn man ein bisschen sich Gedanken macht, was heißt denn dieses Wort in der Überschrift, soweit man es herausfinden kann. Ja, wie lange machen wir jetzt? Gedacht ist bis 12. Sind wir noch frisch? Machen wir weiter? Ihr dürft gerne, ich habe das sehr gerne, wenn gefragt wird. Manchmal sehe ich die Hand nicht, weil ich auf den Computer schaue oder sonst wo. Dann müsst ihr einfach irgendwie euch mich bitten, dass ich euch höre. Bitte, Sie können gerne zwischenhinein Fragen stellen. Doch, beides. Es war ja beides da. Die haben die alttestamentlichen Lieder übernommen und haben auch neue Lieder gedichtet. Es gibt so Hinweise im Neuen Testament. Singet dem Herrn ein neues Lied. Es steht nicht nur im Alten Testament, sondern in der Offenbarung lesen wir, dass auch da ein neues Lied gesungen wird. Sie sangen ihm ein neues Lied, ja. Ich denke, es ist Offenbarung 4, 5, oder, ja, 4, glaube ich, oder 5. Und jedenfalls, neue Lieder, auch allein schon die Aufforderung, singt dem Herrn ein neues Lied in den Psalmen, allein das zeigt schon, dass, also, man soll nicht nur bei den alten Liedern bleiben, man soll auch neue Lieder komponieren, aber bitte, da muss man Acht geben, dass man die biblischen Muster verwendet. Das heißt nicht Rhythmus betont, nicht oberflächlich und so weiter, was ich alles vorher gesagt habe. Das muss man beachten. Also Altes und Neues. Altes und Neues. Wie der Schriftgelehrte, der sich bekehrt. Er zieht aus seinem Schatz Altes und Neues hervor. Ja. Wo haben wir das? Offenbarung Kapitel 4. 5 Vers 9, danke. Sie singen ein neues Lied. Auch in Kapitel 14 kommt natürlich ein Lied vor, das niemand anderer lernen kann, als nur diese Erlösten dort. Gut. Zu den Gattungen als nächstes. Die Gattungen der Psalmen. Das ist jetzt, man kann ja die Psalmen irgendwie gruppieren. Nun ist das jetzt ein bisschen willkürlich, weil man geht die Psalmen einfach durch und denkt, ist es ein Loblied, ist es ein Danklied, ist es ein Klagelied, ist es ein Vergebungslied oder sonst was. Das ist ein bisschen willkürlich. Später werden wir uns einige Gruppen anschauen, die im Text selber sind. Aber jetzt möchte ich trotzdem zuerst ein paar über einige Gattungen sprechen, dass wir uns einige Gattungen uns anschauen, die man findet, wenn man so die Psalmen durchgeht. Eins, was einem ins Auge sticht, wenn man Hebräisch kann, das sind die alphabetischen Psalmen. Das kann der Deutsche nicht, weil die sind nicht nachgeahmt. Es ist zu schwer, es so zu übersetzen, dass es auch alphabetisch wird. Was heißt das alphabetisch? Alphabetische Psalme sind Lieder, also Psalme, wo jeder Vers oder jede Zeile wo der Anfangsbuchstabe jedes Verses oder jeder Zeile nach dem Alphabet geht. Das kann so aussehen, zum Beispiel. Hier ist Psalm 111 vor uns. Psalm 111, da seht ihr, jetzt dürft ihr Hebräisch lernen, gratis. Wir beginnen natürlich, wir lesen natürlich von rechts nach links. Wir beginnen in der Mitte genau, oder? Wie das ja so sich gehört. In der Mitte. Oda heißt das, was ich jetzt vorlese, aber das erste Zeichen, das hier so aussieht wie ein X, ja, ist ein Aleph. Und ein Aleph ist der erste Buchstabe im hebräischen Alphabet. Ode heißt es hier, nicht Oda, Ode. Ode heißt, ich will loben. Übrigens, die Ode, kennt ihr das deutsche Wort Ode, kommt wahrscheinlich von diesem Wort, Ode, ja, ich will loben. Ode Yahweh heißt es, Ode Yahweh, ich will den Herrn loben, ja. Also A, dann das zweite ist B, Besot, B, B. Das dritte, Gedolim heißt groß, die Großen. Gedolim, Maaseh, Yahweh, groß sind die Werke des Herrn. Gedolim, G, also das ist der dritte Buchstabe. Das vierte, D, wie Dalle, also hier heißt es Derujim, de. H ist der fünfte Buchstabe, Hot heißt, glaube ich, auch Lob, so ähnlich. Dann das nächste, der sechste Buchstabe ist das Waf, W, Waf, heißt und, W, W, und, W, Zitkatono, Zedek, Gerechtigkeit, seine Gerechtigkeiten heißt es wahrscheinlich. Also hier W ist und. Dann das nächste ist ein stimmhaftes S. Sein heißt das nächste. Das nächste Buchstabe im Alphabet. Secher, ein Erinnerung, ein Gedenken. Hier, Secher. Secher Asa, also eine Erinnerung an die Werke. Dann das nächste ist ein CH. Ja. Chanun, kommt von Gnade, gnädig. also das hier der Vers hier heißt Chanun Rachum Yahweh. Chanun heißt gnädig und barmherzig ist der Herr. Dann Terech T. Das nächste ist, das ist hier ein, der Hebräer hat zwei T. Das eine ist ein T nicht so stark, das andere ist ein TH, ein starkes T. TH, was, das ist der letzte Buchstabe im Alphabet, ist TH, ja. Hier ist das T, das normale T. Der nächste Buchstabe ist J, J, auf Hebräisch J. Yizkor, hier vom Wort erinnern, gedenken, Yizkor, Zachar. Yizkor leolam berito, er gedenkt in Ewigkeit an seinen Bund. Yizkor leolam berito. Und dann Koach, Ko, also J, dann K, Koach, heißt glaube ich Kraft, Tat oder so, Macht, Tat. Dann Maaseh, die Taten, Maaseh. Yadau, die Taten seiner Hand. Emet, die Taten seiner Hand sind Treue oder Wahrheit und Mishpat und Recht. Die Taten, die Macht, die Taten seiner Hand sind Treue und Recht. L, das nächste, Latet, L, hier heißt das Wort zu geben, Latet, zu innen zu geben und so weiter. La, L, dann N, Moment, jetzt habe ich jetzt, muss, irgendwas stimmt hier nicht. Möglicherweise habe ich die Zeilen vertauscht, denn das L kommt vor den M. Das habe ich wahrscheinlich beim Reinkopieren, das ist wahrscheinlich vertauscht. Naja, jedenfalls, dann kommt das N, dann kommt das S, ja, dann kommt Ayin, das ist ein Knacklaut, dann ist P oder F, wenn's, es kann weich ausgesprochen werden, ist F oder P. Dann das nächste ist ein Z, Zade, hier Ziva, das sind die Gebote, Befehle, Ziva leolam berito. Kadosh, das nächste ist ein Q, Kadosh, heilig hier, Kadosh. Dann das nächste ist Regit, Beregit, am Anfang, Beregit, Regit heißt Anfang, Resh, also R. Dann haben wir Sch, 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 hier Schechel. Und das letzte ist Taf, T, Tehiloto, Tehilom, Tehilot, das dürfte Lob heißen. Also hier haben wir das Alphabet, also jeder Vers beginnt nach der Reihe mit einem Anfangsbuchstaben, mit dem Anfangsbuchstaben nach der Reihe des Alphabets. Das nächste wäre zum Beispiel der Psalm 119. Der ist ein ganz besonderer alphabetischer Psalm. Da beginnen nicht ein Vers mit A, sondern acht Verse mit A, acht Verse mit B, acht Verse mit G und so weiter. Also da geht es, und weil 22 Buchstaben sind, 22 mal 8 gibt wie viel? 176, klar, sind ja 176 Verse. Oder? 22 mal 8. Das heißt, wir haben hier automatisch schon die Strophen vorgegeben. Ist klar, dass das hier 8er Strophen sind. Also jeweils 22 Strophen zu je 8 Versen und jede Strophe hat ein Thema. Offensichtlich. Also das sind die alphabetischen Psalme. Zum Beispiel ist auch noch Psalm 9 und 10 ist ein alphabetischer Psalm. Übrigens, Psalm 9 und 10 kann ich hier gleich anmerken, scheinen zusammenzugehören. Die griechische Übersetzung hat das auch zusammengenommen. Wenn Sie die russische oder die griechische Übersetzung haben, kennen, dann werden Sie merken, dass die Zählung in der russischen oder in der griechischen Übersetzung ist anders als die Zählung der deutschen Psalme. Ja. Ab dem Psalm 9. Warum? Ja, weil die russische und die griechische haben den Zehner zum Neuner dazugenommen, dann sind sie immer um einen verschoben. Also 9 und 10 sind eigentlich ein Psalm, und zwar alphabetisch. Der erste, der Neuner, geht von A bis L, und der zweite oder bis K, A bis K, und der Zehner geht von L bis zum letzten Buchstaben, zu Taf. Psalm 25 auch. Das ist natürlich, das wissen wir nicht. Wieso haben die Leute, die die Psalme zusammengestellt haben, wieso haben sie dieses Lied in zwei Psalmlieder geteilt? Keine Ahnung, das weiß niemand. Das hängt mit dem zusammen, der inspirierte Redakteur der Psalmen. Ja, die Psalme wurden ja zusammengestellt. Irgendwann in der Geschichte gab es eine Zusammenstellung, wir kommen noch darauf zu sprechen, da wurden die Psalmen zusammengestellt. Und da hat dann der sie zusammengestellt hat, hier zwei Lieder daraus gemacht. Warum, wissen wir nicht. Dann 25 ist ein sehr schöner akrostischer, übrigens das Fremdwort heißt akrostisch. Alphabetisch heißt akrostisch. Akros heißt Spitze, an der Spitze, am Anfang. Deshalb, von daher kommt das. Also an der Spitze steht dieser Buchstabe. A, B, C, D. Ja, deshalb akrostisch. 25, dann 34 ist ein sehr, sehr schöner, den werden wir uns auch etwas näher betrachten, dann sehr, sehr schöner Psalm im ersten Psalmbuch. Auch alphabetisch. Dann der 111, 112, das sind Zwillingspsalme, die gehören nicht zusammen, also sie sind nicht ein Psalm, aber sie sind Zwillinge. Sie sind so parallel, dass man nur staunt, wir werden das auch noch anschauen. Dann 114 ist auch ein alphabetischer, das ist übrigens genau der Mittelpsalm von den Halleluja-Psalmen, von 113 bis 117 sind Halleluja-Psalmen und genau in der Mitte kommt der alphabetische. Halleluja, das ist allerdings, dort kommt nicht Halleluja, aber alphabetisch. Das ist interessant. Dann 145 ist auch ein alphabetischer, allerdings ist das Alphabet unvollständig, da fehlen, glaube ich, zwei Buchstaben drinnen. Und 119 als besonderer, ganz spezieller Psalm, der auch alphabetisch ist. Wir haben also 7 plus 1 alphabetische Psalmen. 7 plus den besonderen. Dann haben wir Schöpfungspsalme. Nun, ich habe hier 7, ob es mehr gibt, ist ein bisschen schwierig zu sagen, aber diese 7 sind schon Schöpfungspsalme. Da wird die Schöpfung in besonderer Weise besungen. Psalm 8, wir werden den lesen, ist ein sehr, sehr schöner Psalm. Ich liebe diesen. Wir werden den uns anschauen. Psalm 19, der erste Teil, bespricht Gottes Herrlichkeit in der Schöpfung. Er zeigt, wie Gott spricht durch die Schöpfung. Psalm 29, ein klasse Psalm, den müssen Sie, da freue ich mich schon drauf, auf den wir dann lesen werden. Das ist ein spezieller. Und dann, ist auch ein Schöpfungspsalm, ja, über die Herrlichkeit des Herrn. Dann 33, auch über die Schöpfung. Und 65, dann der lange 104er, der lange Gott in Licht ist er gekleidet, hat er sich gehüllt wie in ein Kleid und dann, wie geht's los, wird die Schöpfung besungen. Die Schöpfung dieses Gottes, der so schön gekleidet ist. Und dann 148 zum Schluss, die ganze Schöpfung soll Gott loben. Und dann wird aufgezählt, wer aller Gott loben soll, aus der Schöpfung. Schöpfungspsalmen. Dann haben wir eine andere Reihe, sind Klagepsalme des Volkes. Wo das Volk, also wo man in Wir-Form klagt, da gibt es eine ganze Reihe im dritten Psalmbuch. Das dritte Psalmbuch geht von 73 bis 89. Und jetzt schauen Sie mal, wie viele aus dem dritten Psalmbuch sind. Die 74, 79, 80, 83, 85 und 89. Sechs Stück aus dem dritten Psalmbuch. Zwei aus dem ersten und einer dann noch aus den Wallfahrtspsalmen, wobei man da natürlich, man kann da verschiedener Meinung sein, ob man noch nicht andere hinzutun könnte, weil es gibt immer wieder so Abschnitte, Klageabschnitte in den Psalmen. Man könnte sie also noch, man könnte hier noch einige hinzufügen. Aber hier geht es um Klage des Volkes, ja. Hier klagt man also als gemeinsam. Und dann gibt es noch die Klagepsalme von Einzelnen. Eine ganze Reihe haben wir natürlich im ersten Buch. Schau, das ist eigentlich hier, alle, die ich jetzt hier aufgeführt habe. Es kommen noch welche hinzu, hier. Aber alle, die zuerst in der ersten Zeile stehen, sind alle aus dem ersten Buch. Man sieht, das erste Psalmbuch ist voller Einzelklagen. Voller Einzelklagen. Und sie sind alle von David. Sämtlich. Zweites Buch, 42, 43, 51 bis 59, auch wieder eine ganze Reihe von Klagepsalmen im zweiten Buch und 61 bis 64 ebenfalls und der 71er, alle im zweiten Buch. Im dritten Buch haben wir 4 Klagepsalmen, Einzelklagen, zusätzlich zu den 6 Klagen des Volkes, dann haben wir schon fast alles nur Klagen, denn das sind nämlich 17 Psalmen, 4 plus die anderen 10 sind 14. Wir haben 14 Klagepsalmen im dritten Buch von den 17. Also das sind 4 einzelne und 7 kollektive. Im vierten Psalmbuch gibt es nur einen. Und im fünften Psalmbuch gibt es 2. Da wird vor allem gelobt. Und im vierten Psalmbuch gibt's keinen Grund zur Klage. Auch der 102er ist kein, der endet nicht traurig, der endet fröhlich mit einem großen Trost. Also das vierte Psalmbuch, da gibt's keinen Grund mehr zum Klagen. Da ist ein anderes Thema. Wir werden das gleich noch sehen, was da für Themen das sind. Aber das dritte und das zweite und das erste, da gibt's viel Klage. Fünftens, dann gibt es die berühmten Bußpsalmen. Man sagt immer, es gibt 7. Ich meine aber, es sind nur 6. Der 102er wird oft noch hinzugezählt, aber das ist eigentlich kein Bußpsalm. Das ist keiner. Also der Psalm 6 ist ein Bußpsalm. Der Psalm 32, den kennen wir ja ohnehin. Glückselig ist der Mensch, dessen Schuld vergeben ist. Psalm 38, ein Bußpsalm Davids. Psalm 51, der bekannte Bußpsalm überhaupt, der als David zur Bathseba eingegangen war. Bekannte Bußpsalm 51 und dann noch 130 und 143, wenn man die als Bußpsalmen betiteln kann. Also die klassischen sind die 32er und der 51er, die sollten Sie sich auf alle Fälle merken. Sechstens, da gibt's dann die berühmten Jahwe ist König Psalmen. Jahwe ist König kommt einmal im zweiten Buch, nämlich in Psalm 47 vor und fünfmal im vierten Buch. 93, 96, 97, 98, 99. Jahwe ist König. Jetzt hier ganz streng. Ich habe es jetzt hier ganz streng genommen. Das heißt, ich habe nur diesen Ausdruck gesucht. Jahwe ist König. Exakt diesen Ausdruck. Ja, dann sind das diese Psalmen. Wenn man Psalmen sucht, wo überhaupt vorkommt, dass Jahwe König ist, dann hat man natürlich viel mehr. 146 noch dazu. Da steht es auch noch einmal. Jahwe ist König. Also wir haben hier 7 Psalmen. Wobei die 5 in der Mitte sind alle aus dem vierten Buch, und zwar aus einer Reihe. Eine ganze Reihe von Jahwe ist König Psalmen, von 93 bis 99. Die dazwischen sind eigentlich auch Jahwe ist König Psalmen, aber da kommt ja die Formel Jahwe ist König nicht vor. Aber es kommt vor, dass Jahwe König ist. Also wir haben 7, die 2 von draußen, also 74 und 146, umrahmen die aus dem Viererbuch, die Jahwe ist König Psalmen aus dem vierten Psalmenbuch. Dann haben wir die Stufenlieder. Sehr, sehr schön. Sehr schön. Die Wallfahrtspsalmen heißen sie bei Luther. Elberfelder sagt Stufenlieder von 120 bis 134. Sehr, sehr schön. 15, 7 plus 1 plus 7. Und dieser 1 in der Mitte ist der einzige von Salomo. 7 Psalmen, ein Salomo-Psalm und 7 Psalmen wieder. Ganz bewusst so angeordnet. 7 plus 1 plus 7. Der 127er ist genau in der Mitte von der Reihe von 120 bis 134. Exakt in der Mitte ist der 127er und der 127 ist der einzige Salomo-Psalm im 5. Psalmbuch. Stufenlieder, Wallfahrtspsalme, die sind wie eine Stufe. Die sind wie eine Stufe und mit jedem Psalm steigst du höher auf. Und dann kommst du ans Ziel. Was ist das Ziel? 134. Was ist das Ziel? Siehe, lobt Jahwe, all ihr Knechte Jahwes, die ihr steht im Hause Jahwes, in den Nächten. Hebt eure Hände im Heiligtum und lobt Jahwe. Jahwe segne dich von Zion aus, der Himmel und Erde gemacht hat. Jahwe, 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 Jahwe im Heiligtum, Jahwe, Jahwe, der Himmel und Erde gemacht hat. Da sind sie im Heiligtum. Sie steigen, sie kommen aus der Ferne zum Tempel. Und jetzt sind sie dort bei Jahwe. Stufenlieder. Achtens. Halleluja-Psalm. Halleluja. Halal heißt loben, preisen. Halal, Hallelu heißt lobet. Und Ja heißt Jach, die Kurzform für Jahwe. Lobt den Herrn. Halleluja. Psalmen. Das sind in dem Dreierbuch, im Viererbuch, die letzten drei. Im Viererbuch, 104, 105, 106, sind Halleluja-Psalmen. Dann die 7er Reihe von 111 bis 117, mit einer Ausnahme, dem alphabetischen Psalm in der Mitte. 111, 112, 111, 112, 113. Dann kommt der alphabetische in der Mitte. Dann 114, 115, 116, 117. Also 7 Halleluja-Psalme, wobei einer nur ein alphabetischer ist und der in der Mitte, der 114er. Dann haben wir 135, der Halleluja-Psalm 135 und der Abschluss. Die 5 Psalme, die den Psalter abschließen, lauter Halleluja-Psalmen am Anfang und am Ende. Das erste Wort Halleluja, letztes Wort Halleluja. Und zum Schluss natürlich das große Halleluja. Das krönende, abschließende Halleluja. Dann gibt es Hodu-Psalme. Hodu heißt dankt. Hodu Jahwe. Hodu. Ich sage ja, Sie dürfen Hebräisch lernen in dieser Woche. Hodu Jahwe. Dankt dem Herrn. Bitte? Ja. Dankt dem Herrn. Hier haben wir 7 Psalme, die so beginnen. Dankt dem Herrn, Psalm 33, der einzige, neben dem Einser-Psalm, der einzige Nicht-David-Psalm, beziehungsweise nicht benannte Psalm im ersten Buch, der 33er. Das ist ein Hodu-Psalm, ein Dankt-Psalm. Und dann Psalm 100, dankt dem Herrn. Seine Güte währt ewiglich. Ja. Psalm 105, der lange Geschichtspsalm, der das 4. Buch abschließt, zusammen mit 106. Psalm 105 und Psalm 106, dank dem Herrn, Geschichtspsalme, die das 4. Buch abschließen. Dann 107 im 5. Buch, der 1. Psalm, dank dem Herrn. Und der 118er als Einleitung zum großen, großen 119er Psalm. Und der 135er als Schluss nach den Wallfahrtspsalmen. Also die zwei großen Zentren im 5. Buch einerseits der 119er und andererseits die 15 Wallfahrtspsalmen werden eingerahmt durch den 118er Dankpsalm und den 135er Dankpsalm. Zions Psalme, das sind Psalmen, in denen besondererweise die Stadt Zion oder der Berg Zion oder der Tempelberg besungen wird. Das sind vor allem der 46, 48 und 76er Psalm. Wenn wir Zeit haben, wenn wir sie noch lesen und anschauen. Zions Psalme. Es gibt natürlich noch weitere Psalme, in denen Zion vorkommt. Aber diese drei sind besonders jetzt die Zions Psalmen, die den Zion besingen. Vorkommen tut der Berg Zion auch noch in 84, 87, 89, 122, 126 und 137. An den Wassern Babels saßen wir, als wir Zions gedachten. 137, aus der Fremde geschrieben. Bitte. Weil das ein Rachepsalm ist eigentlich. Das ist ein Psalm, wo die Rache ausgeübt wird. Ist nicht so sehr ein Klage, als mehr als ein, der ist voller Zorn. Der hat einen tiefen Zorn über die Feinde Gottes, was sie gemacht haben. Ja. Gut, vielleicht könnte man auch als Klage einstufen, dann. Aber bleiben wir mal so. Elftens, Geschichtspsalmen haben wir eine ganze Reihe, aber vor allem diese, die die Geschichte besingen. Ich meine, es gibt noch andere Abschnitte in den Psalmen, wo die Geschichte besungen wird. Aber hier haben wir spezielle Geschichtspsalmen, wo der ganze Psalm ein Gesang ist über Gottes Handeln in der Geschichte. Der Psalm 78, der lange Psalm im dritten Psalmbuch steht an einer ganz zentralen Stelle. Im dritten Psalmbuch haben wir ja 11 Asaph-Psalmen. 11, was ist die Mitte von 11? Der sechste von 11 ist der sechste die Mitte. Also 73 ist der Asaph-Psalm der erste, 73, 74, 75, 76, 77, 78. 78 ist exakt in der Mitte von den 11 Asaph-Psalmen. Er hat eine zentrale Stellung dort in dieser Reihe der Asaph-Psalmen. 105, 106, der Abschluss des vierten Buches, Geschichtspsalmen, die die Geschichte Israels, Lektionen aus der Geschichte Israels besingen. Und der 136er, das ist der Refrain-Psalm, denn seine Güte wäre ewiglich. Da wird auch die Geschichte besungen. Nicht nur die Geschichte, es werden auch andere Sachen gesagt, aber ein ganzer Teil davon über die Geschichte Israels. Aber es gäbe noch mehr, wo Gottes Handeln in der Geschichte dargestellt wird. Zum Teil ja auch der 68er und andere. Aber die sind jetzt speziell. Dann haben wir noch das nächste ist Königspsalmen. Königspsalmen, das sind nicht dasselbe wie der Herr ist König Psalmen. Ja. Da habe ich wahrscheinlich, das ist mein Fehler, wahrscheinlich habe ich hier einfach falsch gezählt. Mal schauen, ja. Also 12. bitte, nicht 13. Das ist mein Fehler. Königspsalmen sind Psalmen, die den König besingen. Nicht jetzt der Herr ist König, sondern einfach über den König. Da gibt es natürlich sehr, sehr viele. Aber jetzt habe ich hier besonders die herausgenommen, die uns, wo das betont wird. Zum Beispiel Psalm 2. Habe ich doch meinen König gesalbt auf meinen heiligen Zionsberg, auf meinem Berg Zion, ja, sagt Gott über diesen besonderen König dort. Es sind ganz viele, auch der Psalm 5 kommt das Wort König vor, in verschiedensten Psalmen kommt das Wort König vor, aber es geht mir jetzt darum, dass mehr, wo etwas, wo das Thema sich mehr um den König dreht. Psalm 20, 21 sind ganz spezielle Königspsalmen. Die werden wir uns sowieso noch anschauen. Der Herr, das ist eine Bitte des Königs. Ja, der Herr, erhöre, erfülle dir all deine Bitten. Dann der 24er sowieso, der König der Herrlichkeit. Das wäre allerdings jetzt ein Psalm, da wird die Frage gestellt, wer ist denn der König der Ehren? Wer ist denn dieser König? Und da wird es dann wird gesagt, die Antwort wird gegeben, Jahwe ist der König der Ehren. Also hier ist eigentlich ein Psalm, der besonders Jahwe als König darstellt. Man könnte ihn hier einklammern, weil er in die andere Reihe gehört. Jahwe ist König. 45, das ist dieses Hochzeitsgedicht für den König. Ein Lied der Liebe, heißt es in der Einleitung. Ein Lied der Liebe. Hochzeit wird beschrieben. 72 ist der König, der Sohn Davids, Salomo. Ein Psalm von Salomo. Über den König und über die Königsherrschaft des Salomo. Geht aber dann über Salomo hinaus. 89, ein ganz spezieller Psalm, über den werde ich noch viel sagen. Lasse ich jetzt einfach aus. 101 ist ein Königspsalm, wo der König sagt, wer wird geduldet in seinem Reich? Da geht es um Heiligkeit. Geziemt es im Reich des Königs. Es geziemt sich Heiligkeit. Psalm 110 ist ein ganz besonderer Königspsalm. Der Herr sprach, also Jahwe sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten. Hier wird also ein König intronisiert, das heißt auf dem Königsthron gesetzt. 132, ebenfalls ein Königspsalm, der davidische, der Thron Davids. Da geht es um den Thron Davids. 144 ebenfalls. Also da gäbe es noch mehrere, ich habe jetzt nur einige genannt. Was den König betrifft, nun, ich denke, wir werden hier Schluss machen. Das bringt uns zu weit in die Pause hinein. Machen wir hier Schluss und machen am Nachmittag dann Fortsetzung mit den Gattungen der Psalmen. Wir wollen es dann so halten, dass wir jedes Mal, wenn wir fertig sind, also jedes Mal, wenn wir abschließen, beten wir. Und ich möchte gerne aufrufen, dass jemand von euch betet, und können auch zwei oder drei sein, das ist so, wie Gott das, oder wie ihr euch gedrängt seht. Stehen wir noch auf zum Gebet und betet jemand mit uns.